Besonders schwerer Fall von Spionage für China. So der Vorwurf an einen AfD-Mitarbeiter, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Und ein AfD-naher Bundeswehroffizier gesteht, militärische Informationen Russland angedient zu haben. Die Partei, die damit wirbt, vor allem die Interessen Deutschlands im Blick zu haben, die hat ein Problem. Vor allem mit ihren beiden Top-Männern für die Europawahl, die sie jetzt erstmal nicht auf die Bühne lässt, Maximilian Krah und Peter Bistrom. Wie stark ist der Einfluss von Russland und China auf unser Land, auf unsere Wahlen? Und wie können wir uns davor schützen? Verdachtsfall AfD. Wie groß ist die Gefahr durch Spionage? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen. Das sind meine Gäste. Gerhard Conrad ist bei uns. Er hat viele Jahre für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet, ist Vorstandsmitglied des Gesprächskreises Nachrichtendienst in Deutschland und er berät auch die Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen an Katrin Müller, Redakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels, Mitautorin der aktuellen Titelgeschichte zum Verdachtsfall in der AfD und sie hat auch ein Buch zur Geschichte von Geheimagentinnen mitgeschrieben. Ich begrüße Georg Maskolo, Autor der Süddeutschen Zeitung. Er war zuvor Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Zugeschaltet ist uns Erich Schmidt-Ehnbohm. Er ist Vorsitzender des Forschungsinstituts für Friedenspolitik im bayerischen Weilheim. Und er hat viele Bücher über Spionage und Geheimdienste geschrieben. Und er wurde in den 90er Jahren selbst vom Bundesnachrichtendienst überwacht. Herzlich willkommen. Herr Conrad, jetzt haben wir diese Aufregung um die Verhaftung des Mitarbeiters von Maximilian Krah. Das ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Es geht um Spionage für China in einem schweren Fall. Und jetzt gibt es wieder die Nachrichten von einem AfD-nahen Bundeswehroffizier. Wie erklären Sie sich das, dass so viele oder dass Verdachtsfälle mit der AfD in Verbindung stehen? Überrascht Sie das?
Gut, ob das ein Spezifikum der AfD sein wird, bleibt noch dahingestellt. Diese Fälle sind ja noch nicht so zahlreich, als dass man da jetzt schon von einem Trend sprechen könnte. Grundsätzlich ist es aber so, dass ausländische Nachrichtendienste, die Einfluss nehmen wollen, vorzugsweise autoritäre Regime, ganz gerne Zielpersonen ins Auge nehmen, die erklärtermaßen in einer größeren Distanz zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland stehen. Und das ist ja nun immer mal wieder der Fall bei der AfD.
Das klingt so, als dass das AfD-Mitarbeiter sind leichte Beute für Russland und China?
So leicht werden sie wahrscheinlich auch keine Beute sein, aber es sind Anknüpfungspunkte da. Nicht? Ich meine, Sie können natürlich schon schlicht und einfach sagen, gut, wenn ihr schwerwiegende Vorbehalte gegenüber der demokratischen Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland habt, so wie er es ja darstellt, dann wird es wichtig sein, auf eine andere Ordnung hinzuarbeiten und dem würden wir als Unterstützer positiv gegenüberstehen. Mhm. Das wäre so ungefähr mal eine tentative ideologische Geschäftsgrundlage.
Okay. Frau Müller, Sie beobachten die AfD ja schon sehr lange und haben auch schon früher vor dieser Titelgeschichte auch schon darüber berichtet, auch über den Assistenten vom AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah, Jianjie, der jetzt verhaftet worden ist. Also hat Sie das nicht verüberrascht?
Nicht so richtig. Man fragt sich ja immer so ein bisschen, warum ist jetzt der Zeitpunkt? Grundsätzlich gibt es ja bei der AfD die Verschwörungsideologie, dass das mit den Wahlen zusammenhänge. Da kann man sagen, nach unserem jetzigen Stand hat das damit nichts zu tun, sondern tatsächlich mit den Aktivitäten von Herrn G. Und man muss schon sagen, dass das Besondere bei der AfD ist, im Vergleich auch zu den anderen Parteien, dass sie eben mehr Leute bei sich haben, die kein Problem mit autoritären Staaten haben und die eben deswegen auch geneigt sind, Politik im Sinne dieser Staaten zu machen. Also wenn man sich dann noch anguckt, was bei kleinen Anfragen passiert ist, was bei Entscheidungen im Europaparlament passiert ist, dann hat man da eben ein sehr viel stärkeres Votum als bei jetzt anderen Parteien wie SPD, CDU oder anderen.
Und hätte Maximilian Krah das wissen müssen, weil er hat ja eigentlich gesagt, dass er das nicht wusste vorher?
Also wie gesagt, wir haben ihn schon im Dezember damit konfrontiert, dass wir eben wussten, es soll Kontakte geben von diesem Mann mit eben ausländischen Nachrichtendiensten. Er hat damals gesagt, nein, das ist ein Top-Mitarbeiter und da sieht er überhaupt keine Probleme, während er selbst aber eben auch diese China-freundliche Politik gemacht hat. Und jetzt zu sagen, oh, ich bin total geschockt, das ist dann doch echt unglaubwürdig.
Aber die AfD hält ja bisher noch fest an ihm.
An Maximilian Krah.
Herr Schmidt-Ehnbohm, wie interessant ist so ein Mitarbeiter eines Spitzenkandidaten für die Europawahl für Peking? Also was kann so jemand wirklich leisten, was wichtig wäre für China?
Also der Jan Gu hatte ja mehrere nachrichtendienstliche Aufgaben. Seine Hauptaufgabe war offensichtlich die politische Spionage in Brüssel. Und das in einer Phase, wo sich sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch das Europäische Parlament auf eine neue China-Strategie geeinigt haben. Seine zweite Aufgabe war das Ausspähen der chinesischen Opposition in der Bundesrepublik. Das geschieht seit Jahren. Schwerpunkt die Uiguren mit dem uigurischen Weltkongress in München. Zweite Gruppe die Anhänger des Dalai Lama in der Bundesrepublik. Und zum dritten die Falun Gong-Sekte. Auch da ist er sehr aktiv geworden. Und dem Abgeordneten Kra hätte doch auch auffallen müssen, dass er zum einen sich in diesen Exilkreisen tummelt und zum anderen in Brüssel Propaganda für China gemacht hat, indem er die Existenz von Zwangsarbeiterlagern für die Uiguren in der Provinz Xinjiang als Gräuelmärchen abgetan hat.
Also das hätte man wissen können. Und das ist ja nochmal interessant zu sagen, das ist ja auch der Punkt, dass es eben auch darum geht, Chinesen hier eben auszuspionieren, chinesische Dissidenten. Herr Maskolo, es ist ja, wir wissen, dass das was passiert. Wir wissen auch, dass Russland solche Angriffe macht. Sind wir gut genug gerüstet in Deutschland eigentlich für diese Angriffe?
Also ich glaube, dass es niemanden auch in dieser Stadt geben würde, der diese Frage mit Ja beantworten würde. Wenn wir einmal zurückschauen, dann ist ja der deutschen Spionageabwehr mit dem Ende des Kalten Krieges im Grunde nichts anderes passiert als der Bundeswehr auch. Sie ist mehr oder weniger runtergehungert worden, bis sie kaum noch funktionsfähig gewesen ist, weil man dachte, dass man das nicht mehr brauchte. Der Bundesnachrichtendienst, bei dem Gerhard Conrad lange gewesen ist, hat sehr lange, sagen wir mal, anders als der Verfassungsschutz eine eigene Einheit gehabt, die sogenannte Gegenspionage. Während das eine darauf abzielt, zu sagen, ich erwische die Agenten hier, zielt das andere darauf, in gegnerischen Geheimdiensten Quellen zu werben, also richtig ins Herz vorzudringen, dann möglicherweise auch mal in einem Rutsch zu erfahren, wer sind eigentlich die russischen Agenten in Deutschland. All diese Dinge sind Stück für Stück rückabgewickelt worden. Mit der Annexion der Krim hat sich in diesem Bereich manches geändert. Aber man muss schon sagen, dass auch in diesem Bereich der Spionageabwehr der deutsche Staat erst gehandelt hat mit dem vollen Angriff Russlands auf die Ukraine. Das ist der Moment gewesen, wo es zur Ausweisung russischer Agenten gekommen ist, und zwar in großer Zahl. Wir sind spät dran.
Wir sind spät dran, Herr Conrad. Sehen Sie das auch so? Und wie schnell kann man denn diesen Verlust oder dieses Defizit wieder wettmachen?
Natürlich nicht binnen eines oder zweier Jahre. Das ist ganz klar. Das ist fast ähnlich wie bei der Bundeswehr, dass sie gravierende Defizite feststellen. Hier ist es jetzt so, dass schon vor 2022, sagen wir mal beim BND, man kann es an den Budgets ein bisschen ablesen, dass sowohl BND als auch BfV noch bis in die frühen 2000er ziemlich ausgehungert waren vom Budget mit, sagen wir mal, 400, 450 Millionen pro Jahr der BND. Das ist nichts im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten, wohlgemerkt nicht USA. Und inzwischen halt dann seit 2017 bis 20 so langsam auf die knappe Milliarde zusteuert. Das hört sich wiederum toll an. Wenn wir wiederum bei den Nachbarn schauen, haben sie ungefähr 50% oder 60% dessen, was zum Beispiel die Briten haben. Die Franzosen kommen so einigermaßen hin. Aber Sie merken schon, also es ist weiterhin toll im Vergleich zu dem, was vorher war, aber sie müssen auch langjährig angewachsene Rückstände peu à peu abbauen. Mhm. Ja, an Infrastrukturen, denn wie schon gesagt, Nachrichtendienst sowohl in der Defensive als auch in der Offensive ist etwas, was immer jeweils langfristig aufgebaut werden muss. Das können Sie nicht mit einem Haufen Geld innerhalb eines Jahres erstellen.
Die Frage ist, wie gefährlich ist es, dass es jetzt nicht so schnell aufgebaut werden kann, Herr Schmidt-Ebenbaum? Wie groß ist die Gefahr, zum Beispiel auch konkret Einfluss auf Wahlen zu nehmen? Was bedeutet das, wenn es jetzt noch mehr solcher Fälle gibt? Und was bedeutet es doch, ja, dass letztendlich ein Mitarbeiter eines Spitzenkandidaten für die Europawahl diese Funktion da hatte, wenn sich dieser Verdacht so erhärtet?
Ich möchte zunächst mal Herrn Conrad entgegnen, weil wir haben beim BND ja ein Versäumnis der Gegenspionage gehabt in den 80er, 90er Jahren bis 2017. Und auch seitdem ist nicht wahnsinnig viel passiert. Und das liegt traditionell an der Risikoscheu des Bundesnachrichtendienstes bei solchen Operationen. Die Amerikaner gehen davon aus, dass bei russischen Überläufern oder Selbstanbietern weit mehr als die Hälfte vom Kreml als Doppelagenten geschickt werden. Wie auch das Angebot von Jan Guru für den BND zu arbeiten. Und da ist der BND absolut risikoscheu, lässt sich nur ungern auf solche Doppelagentenspiele ein. Wir erleben natürlich neben der aktiven Spionage eine massive russische Propaganda. Und das macht die AfD zum Einfallstor für die russischen Dienste, weil viele AfD-Abgeordnete die russische Propaganda 1:1 übernehmen, auf sozialen Medien teilen. Wir erleben bayerische Landtagsabgeordnete, die als Wahlbeobachter in die Russische Föderation gehen und dann selbst in meiner Heimatstadt Weilheim verkünden, es habe sich um ganz freie, demokratische und faire Wahlen gehandelt. Das macht die AfD für die Russen so interessant, dass es eine absolute ideologische Nähe gibt. Oder wenn man es hart formulieren will, dass in den Reihen der AfD zahllose Klaköre für den Massenmörder Wladimir Putin sitzen.
Frau Müller, Sie kennen die AfD gut. Wie sehr sind das Einzelfälle jetzt? Maximilian Krah ist ja in seiner eigenen Partei nun auch umstritten. Da gab es ja auch Menschen, die gesagt haben, sie finden es nicht so gut, dass er da der Spitzenkandidat wird. Also wie eng sind die Kontakte wirklich zwischen der Partei, zwischen den Verbindungen, die die AfD zu China und Russland hat?
Die sind sehr eng und das sind eben nicht nur Einzelfälle. Das sieht man schon daran, dass ausgerechnet der umstrittenste Kandidat fast 70% auf dem Parteitag bekommen hat. Ja, also beim höchsten Gremium der Partei hat das eben geschafft, über 2/3 der Partei hinter sich zu haben, obwohl es eben im Vorfeld auch eine Schmutzkampagne aus der Partei gegen ihn gegeben hatte. Beziehungsweise einfach eine Kampagne, denn vieles von dem, was damals gesagt wurde, hat sich jetzt dann doch auch zum Teil bestätigt. Und man muss einfach sagen, dass die Verbindungen zahlreiche sind, dass ja auch die Außenpolitik der AfD ja genau aus diesen Dingen besteht, die Herr Schmidt-Ehmbaum gerade auch schon gesagt hat. Wir sehen es bei der Russlandpolitik, wir sehen es bei anderen Dingen, die der Arbeitskreis Außenpolitik von der AfD macht. Man sieht es an kleinen Anfragen, man sieht es in Social Media, man sieht, dass man überhaupt kein Problem damit hat, russische Propaganda weiter zu verbreiten. Also das ist auf so vielen Ebenen, dass sich tatsächlich, muss man annehmen, die Russen durchaus freuen, dass von ihrem Werkzeugkasten, den sie so haben, sehr viele Elemente einfach auch durch die AfD erfüllt werden.
Wie gefährlich ist es denn dann?
Also das würde mich ganz interessieren. Ich finde das Muster, das wir jetzt im Zusammenhang mit den Spionagevorwürfen erleben, interessant, weil es mich sehr an das erinnert, wie die AfD reagiert, wenn es um Extremismus, Rechtsradikalismus oder völkisches Denken geht. Es ist, die Grenzen sind verschoben worden. Niemand stoppt das in der Partei. Im Gegenteil, zwei solche Personen können Spitzenkandidaten der europäischen des Wahlkampfs der AfD im Europawahlkampf werden. Und wenn dann was schief geht, wenn eine Grenze überschreitet, dann ist das Muster ja immer gleich. Das haben wir nicht gewusst, das haben wir nicht gewollt. Da müssen wir jetzt mal die Ermittlungen abwarten. Aber was ich in dieser Partei beständig vermisse, ist, dass diese ständige Grenzen verschieben in all diesen Bereichen an irgendeiner Stelle sanktioniert und geahndet wird.
Also man hat aber den Wahlkampf eröffnet ohne die beiden Spitzen, also ohne den Spitzenkandidat und den zweiten Mann.
Da bin ich aber jetzt nicht sicher, ob das die Sache besser macht. Also jedenfalls sind zwei zu Spitzenkandidaten ernannt worden, wo man ehrlich gesagt, was ihre Affinität für autoritäre Regime angeht, haben sie sich ja nicht mal irgendwelche Mühe gemacht, das in irgendeiner Art und Weise zu verbergen. Insofern glaube ich, ob man der AfD, wird man jetzt sicher nicht sagen können, dass sie so etwas toleriert, gewusst hätte. So weit kann man ganz sicher nicht gehen. Aber dass sie die Verhältnisse schafft, die sie dann beständig beklagt, und das in vielen Bereichen, das scheint mir hier schon augenscheinlich.
Trotzdem würde ich gerne noch mal wissen, Herr Konrad, wie stark kann jemand wie dieser Mitarbeiter, Jian Yi von Krah, wie stark kann der schaden? Welchen Schaden kann der anrichten?
Gut, der kann auf verschiedenen Ebenen aktiv sein. Die eine Ebene, das ist ja wohl mit auch ein wesentlicher Bestandteil des Haftbefehls, ist eben das Abziehen von Dokumenten, Verschlusssachen aus dem Europäischen Parlament, also aus der Geheimschutzstelle dort. Das ist ein klassischer Spionagefall und offensichtlich wird man wohl in der Lage sein, das nachweisen zu können, dass er die denn auch schön brav sozusagen nach China an seinen Führungsoffizier und an das Ministerium für Staatssicherheit weitergeleitet hat. Das ist etwas, was relativ simpel, ja, wenn man es nachweisen kann, strafrechtlich erfassbar ist. So. Und das ist ja wohl der Vorwurf der besonders schweren Spionage. Das andere sind ja Einflussoperationen, wenn wir jetzt mal unterstellen wollen, dass Herr Jiang Yi, erstens Dan Krah, den er ja nun gepampert hat, nicht? Also in China, nicht? Die beiden sind ja seit 2018 oder spätestens 2019 sozusagen im Büro tätig gewesen für Anbahnung von Wirtschaftszusammenarbeit. Und Herr Jiang Yi hat Herrn Krah spätestens zu dem Zeitpunkt beeindruckt, dadurch, dass er auch über ausgesprochen gute Kontakte in China verfügt, was natürlich nicht so richtig mit dem Uiguren-Thema zusammenpasst. Nun, ich kenne das aus anderen Bereichen auch. Sie können das eine tun oder das andere zu lassen, sofern das Ganze unter der wohlwollenden Ägide des jeweiligen Geheimdienstes steht. Mhm. Ob G das jetzt auch heute noch macht. Die AG ist ja wohl 2007, wenn ich den Medien das richtig entnehme, in Deutschland schon durch die Gegend gegangen, hat hausiert und hat sich dem BND angedient. Der wollte aber nicht. Sind wir wieder bei dem berühmten möglichen Risikoscheu.
War das klug, dass der BND ihn nicht wollte?
Darüber, das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Er hat dann gesagt, er soll es bei den Sachsen versuchen. Ne? Also beim LFV Sachsen ist der gute Mann dann gelandet und, wie ich der Presse entnehme, dort über Jahre als Informant, also so am langen Arm, nicht wahr, gehalten worden. Ne? Das muss man mal hier sehen. Das Parlamentarische Kontrollgremium Sachsen befasst sich, meine ich, am Donnerstag dieser Woche mit dieser Facette. Und das hat wohl mehrere Jahre gedauert. Und da soll es wohl auch skeptische Stimmen dann gegeben haben. Die gesagt haben, nee, wir können dem Mann ja doch eigentlich gar nicht trauen. Da wurde er, wie es so schön heißt, irgendwann mal abgeschaltet. So lese ich.
Okay, Frau Müller, die AfD spricht von der Kampagne, haben Sie eben auch schon selbst gesagt, sagt halt eben auch gerade, dass dieser Zeitpunkt, dass das ganz klar mit dem Wahlkampf zu tun habe. Die AfD ist ja auch nicht Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium. Ist das jetzt nach Die AfD sagt ja, ja, wenn wir das wären, dann hätten wir ja vielleicht viel früher reagieren können. Ist es umso richtiger, dass sie nicht Mitglied in diesem Gremium ist, was Geheimdienstinformationen teilt?
Also als Partei, die als sicherlich in den nächsten Wochen als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird, ist das durchaus die richtige Entscheidung. Und auch, man hätte ja nur Medienberichterstattung lesen müssen, dann hätte man das gewusst. Dafür braucht man jetzt das PKGR in diesem Fall nicht. Man muss auch sagen, die Frage dessen, wie weit kann man mit so einem Fall in der AfD kommen, ja? Also Maximilian Krah hat bei der letzten, vorletzten jetzt Verhandlung in Münster, wo es eben gegen die Bundesregierung, gegen diese Einstufung durch den Verfassungsschutz geht, tatsächlich eben genau diesen Mitarbeiter, über den wir reden, angeführt als Beispiel dafür, dass man überhaupt nicht rassistisch sei, weil er eben einen chinesischstämmigen Mann als Mitarbeiter habe und das sei so ein toller Mann und so weiter und so fort, ja? Also das heißt, der Bundesvorstand führt ja dieses Verfahren sozusagen, begleitet das eng. Und da taucht dann ausgerechnet Herr Krah auf und sagt das und lobt diesen Mann noch mal wenige Tage, bevor er dann festgenommen wird. Insofern ist schon die Frage, wie viel weiß man, wie viel deckt man. Wie gesagt, diese Vorwürfe standen schon länger im Raum. Auch die offiziellen Positionen von Herrn Krah, sein anders Abstimmen als Rest, die anderen Teile der Delegation im Europaparlament, waren ja schon Thema auch in der Partei. Man hat ihn eben trotzdem gewollt und trotzdem zu dieser herausragenden Person für den Wahlkampf gemacht. Also insofern wird er relativ viel toleriert.
Mhm. Herr Maskloff, inwieweit ändern sich dadurch die Chancen der AfD bei der Europawahl? Also wird das einen Einfluss haben? Sind Wählerinnen und Wähler, lassen sich die davon beeinflussen? Was denken Sie?
Das finde ich schwer abzuschätzen. Ich kann nur so wie wir alle auch auf die Umfragen schauen und sagen, es nutzt ihr jedenfalls mal nichts. Es sind dann doch ganz erhebliche, gravierende Vorwürfe. Ich glaube, jeder, der unvoreingenommen die Dinge anschaut, sieht, dass die AfD das Problem hat, über das wir hier schon ausreichend am Tisch gesprochen haben. Sie geht immer bis zu einem bestimmten Punkt. Sie beendet nichts, sie sanktioniert nichts. Und dann sagt sie, sie ist aber erschrocken über das Ergebnis. Man muss einfach sagen, aus der Zeit des Kalten Krieges kenne ich noch dieses russische oder sowjetische Modell des sogenannten nützlichen Idioten. Den fand man eher auf der linken Seite des politischen Spektrums. Ich glaube, heute ist das ganz eindeutig nach rechts gewandert. Und die russischen Geheimdienste und ganz genauso die chinesischen werden davon ausreichend Gebrauch machen. Aber wenn Sie mir eine Bemerkung noch gestatten, wir reden jetzt über diesen Fall, weil er auch bedeutsam ist. Aber ich muss schon lange zurückdenken, dass sich in so kurzer Zeit so viele aufsehenserregende Spionagegefälle gesehen habe, wo es auch zu Verhaftungen kommt, wie jetzt in den letzten Monaten. Wir haben die Fälle, Verhaftungen in China für die Beschaffung von hochwertiger Technologie. Und wir haben, das finde ich besonders beunruhigend, den Fall der Verhaftung wegen möglicherweise vorbereiteter Sabotage in Bayern. Das ist jetzt noch mal eine ganz andere Kategorie als das, worüber wir hier bisher am Tisch geredet haben. Die Amerikaner nennen Geheimdienste und geheimdienstliche Methoden nicht zu Unrecht oft short of war. Also man geht, sagen wir mal, bis zur äußersten Grenze, bevor das Militär marschiert. Geheimdienste sind der aggressivste Teil eines Staates jenseits der Frage eines offenen Krieges. Und ich frage mich, ob diese Verhaftung, Ähnliches haben wir schon in Polen gesehen, ein Indiz dafür sein können, dass die russische Seite den Konflikt von ihrer Seite auch uns gegenüber lange noch nicht auseskaliert hat.
Und dass sie da halt eben noch mal ein schärferes Schwert ziehen könnte. Herr Schmidt-Ehnbohm, wie würden Sie das einschätzen? Würden Sie da Herrn Mascolo recht geben, dass wir uns da vielleicht auf noch eine andere Art und eine härtere Führung des Krieges auf diese Art einstellen müssen?
Ja, wir haben ja an dem Bayreuther-Fall gesehen, dass es nicht mehr nur um Aufklärung ging, wie 2022 in Idar-Oberstein oder Grafenwöhr, sondern ganz konkret um die Vorbereitung von Sabotagehandlungen, wie schon 2022 in Polen. Und das zeigt, dass die russische Seite sehr viel intensiver auf diese hybride Kriegführung zusteuert, im Notfall sogar bereit ist, die Nachschublinien für die Ukraine durch Sabotageakte außer Kraft zu setzen. Was den Einfluss auf die Europawahl betrifft, so bin ich da eher pessimistisch. Die AfD begibt sich im Augenblick schon wieder in eine Opferrolle. Das kommt bei ihrer Klientel ausgesprochen gut an. Und ich denke, dass nur wenige Besonnene der AfD den Rücken kehren werden.
Okay, aber bleiben wir nochmal. Ich würde gerne nochmal den Faden aufnehmen, den Sie da genannt haben, Herr Mascolo, wenn wir nach Russland auch schauen. Wenn wir auch wissen, auch aus den Wahlen in den USA, wie stark die Russen Einfluss nehmen, auch über Bots und über, über ihre Cyber-Werkzeuge. Also ist das ein Punkt, der noch unterschätzt wird? Oder auch da die Frage, sind wir dafür gerüstet?
Ja, das Letzte kann ich nicht sicher beurteilen, aber eines ist klar, auch der Fall von Bayreuth ist im Grunde genommen ein Fall aus einem Kontinuum. Herr Schmidt-Ehrenbohm, Sie haben recht zu sagen, 2022 war es in Anführungszeichen nur Aufklärung, nicht? Der Bundeswehr-Ausbildungseinrichtungen für die Ukrainer, aber Sie haben natürlich nicht zum Spaß aufgeklärt, nicht? Sondern Sie klären auf, um operative Optionen, in dem Fall dann eben Störungs- oder Sabotageoptionen zu entwickeln. Was wir jetzt sehen, ist halt der erste Fall, bei dem es eben explizit aufgrund der Beweislage zu fast schon Vorbereitungshandlungen gekommen sind. Und parallel, und das ist, wenn Sie so wollen, unter dem Aspekt der Kriegführung, wollen die russischen, wahrscheinlich der russische militärische Geheimdienst, möchte man annehmen von der Zuständigkeit her, möchte die Nachschublinien für die Ukrainer stören. Das ist ja sachlogisch durchaus nachvollziehbar. Nicht nett, aber natürlich nachvollziehbar und das eben in Drittstaaten, so wie eben in Polen.
Muss man davon ausgehen, dass das von das Anfang
ist,
an oder
ja, das ja, ist etwas,
Krieg,
was Zeit
der Krieg ein, dauert Jahre, ja jetzt schon
ja,
zwei Jahre.
Ja. Ja, das ist spätestens im Jahr 2, sage ich mal, des Konflikts spätestens, wenn man merkt, von russischer Seite, meine Güte, die westlichen Staaten unterstützen ohne Ende, denken Sie dann, das läuft ja vieles, nicht alles, aber sehr, sehr viel über Deutschland, der ganze amerikanische Nachschub auch, die Ausbildung von zigtausenden, kann man ja inzwischen sagen, ukrainische Soldaten, ja, da wird man sich in Moskau dann schon die Frage stellen, können wir denn da nicht in irgendeiner Weise was dagegen machen? Und aus dieser Frage ergeben sich Aufklärungsaufträge an die Spionage, Netzwerke, wenn es Netzwerke sind oder einzelne und danach natürlich operative Optionen. Und das ist mal eine.
Ist aber eine Sache, die bisher noch gar nicht so intensiv diskutiert worden ist, Frau Müller. Wir reden halt eben ja viel über die Bundeswehr und all das, aber über diese Sache, die findet im politischen Berlin jetzt wahrscheinlich einfach zu Recht natürlich im Hintergrund statt. Aber ist das ein Punkt, wo man ja jetzt erst so richtig wach wird?
Ja, also wir hatten jetzt über die letzten Jahre ja schon ab und an solche Fälle und dann hat man immer gesagt, oh, wir müssen jetzt wacher werden. Wir hatten auch Taurus und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal wieder über, wie können wir besser verschlüsselt kommunizieren.
Irgendwie also mit Taurus meinen Sie die abgehörten Gespräche genau. Der Bundeswehr, die richtig. Dann im russischen Radio bekannt worden sind.
Genau, also wir haben immer wieder dieses Problem, dass eine Form von, also es gibt... Es wird immer menschliche Fehler geben. Es wird auch immer eine Form von Bequemlichkeit geben. Die Frage ist aber, sind wir grundsätzlich in der Lage, sowas zu erkennen? Und wenn man dann eben zum einen weiß, dass wir eben in Europa schon das Hauptziel Russland sind bei Spionage und auch bei Desinformation und dann eben auch sehen, dass viele dieser Fälle tatsächlich durch Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten aufgeklärt werden können oder zumindest in diesen Status kommen, dass wir darüber reden können, dann muss man sagen, dann ist da offensichtlich ein bisschen Hilfe nötig für die deutschen Behörden. Und da kommen wir schon an den Punkt, gerade was Desinformation angeht, wo ich wirklich bemerke, dass seit Jahren immer dieselben Fragen gestellt werden, aber kaum die Lösungen, die es auf dem Markt gäbe und die diskutiert werden, aber nicht wirklich umgesetzt werden.
Also, was meinen Sie mit welchen Fragen?
Da könnte man zum Beispiel, man könnte die Plattform sozusagen stärker regulieren, dass die sich eben damit ihren Algorithmen besser damit auseinandersetzen müssen, dass man Fake News nicht so viel Raum gibt, nicht so viel Verbreitung. Da gibt es auch Dinge, die gemacht wurden auf europäischer Ebene und auch hier, aber eben noch nicht so weit, dass wir eben dahin kommen, dass es wirklich einen durchschlagenden Erfolg hat. Jetzt gibt es auch die TikTok-Debatte und so weiter. Könnten wir jetzt noch eine andere Stunde drüber reden. Aber tatsächlich ist es so, dass wir da sehr im Fokus sind und noch nicht so viel dagegen gemacht wird, wie man es sich hoffen würde, um die Integrität von Wahlen wirklich sicherzustellen.
Mhm. Herr Maskelow, wie groß oder welche Befürchtungen haben Sie da? Wie stark wird Einfluss genommen? Und wenn wir dann, ja, die TikTok-Debatte haben Sie angesprochen. Also die Frage, die USA versuchen ja diese... dass die TikTok-App verkauft wird, weil sie Angst haben, dass eben Peking das als Propagandasystem eben missbrauchen kann. Also ist das ein Punkt, den wir noch gar nicht richtig überreißen eigentlich?
Ich glaube, den Punkt überreißen wir seit vergleichsweise langer Zeit. Ich kann mich daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel, ich glaube, man tut ihr nicht Unrecht, wenn man sagt, dass sie sich für nachrichtendienstliche Fragen nicht sonderlich interessiert hat, aber die hat 2016 mal einen Sonderbericht in Auftrag gegeben, weil sie wissen wollte, wie verhält es sich eigentlich mit russischer Einflussnahme, was ist eigentlich dran an der These, dass Wladimir Putin sich möglicherweise vorstelle, sie persönlich zu stürzen. So sind ja damals schon mal die Diskussionen gewesen, dass im Grunde der Versuch, auf die deutschen Wahlen Einfluss zu nehmen, eine Art Vorlauf gewesen ist zu dem, was wir dann in Trump und in den USA erlebt haben. Also die Debatte ist außerordentlich alt. Die Lösungen dafür zu finden, ist nur überaus schwierig, weil natürlich hat das ein Stück mit Nachrichtendiensten zu tun und wird damit zu tun haben. Gerade die russischen Nachrichtendienste haben nie nur Spionage betrieben, sondern sie haben immer davon geträumt, einzelne politische Entscheidungen oder sogar politische Strukturen beeinflussen zu können. Da war allerdings die Vision immer größer als der Erfolg. Und jetzt kommen wir einfach in Felder, über die wir heute Abend wahrscheinlich gar nicht erschöpfend reden. Die haben was zu tun mit gesellschaftlicher Verfassung, Resilienz, dem Verhalten von klassischen Medien, von Fragen der Meinungsfreiheit. Deswegen glaube ich nicht, dass es da zu ganz schnellen, klaren, harten Lösungen kommen wird. Ich würde allerdings sagen, es ist meine Beobachtung, dass im europäischen Prozess in den vergangenen Jahren schon manches passiert ist, was mich genauso kirre macht wie Sie wahrscheinlich, Frau Müller, ist, dass man das Gefühl hat, in dieser Stadt dauert zwischen Erkenntnis und Umsetzung und der ewig zu stellenden Frage, wer ist eigentlich zuständig? Das dauert immer eine halbe Ewigkeit. Hätte ich Ihnen heute das Organigramm mitgebracht über die Frage, wer eigentlich für die Bekämpfung von Desinformation in dieser Stadt und in dieser Bundesregierung zuständig ist, dann ist das so ein A3-Blatt. Und das ist und die schlichte Erkenntnis.
Wer müsste das ändern? Wer könnte das ändern?
Na, ändern könnte das. Wer kann sowas ändern? Das kann vergleichsweise schnell das Kanzleramt ändern, das sich für diese Fragen außerordentlich interessiert. Aber das heißt dann an irgendeiner Stelle auch mal jemandem weh zu tun und dem Innenministerium, dem Außenministerium, dem Bundespresseamt und ich könnte noch ein paar andere Beteiligte aufziehen, zu sagen, so machen wir es jetzt. Und so funktioniert es jetzt, und zwar ab nächster Woche.
Der Bundesjustizminister Buschmann hat ja auch gesagt, dass es kann möglich sein, dass wir in den nächsten Tagen noch mehr hören. Dafür ist ja auch kritisiert worden. War das falsch, Herr Konrad, sowas zu sagen?
Ja, wenn es nicht abgestimmt war und Teil einer nachrichtendienstlichen Operation ist. Sie können natürlich mit solchen Äußerungen auch gezielt auf den Busch klopfen. Und dann springt einiges an verscheuchtem Wild auf und dekouvriert sich damit. Das ist häufig die reine Theorie. Es scheint so zu sein, dass es überhaupt nicht abgestimmt war. Und dann ist es eben möglich, im schlimmsten Fall eine unzeitgemäße Warnung sozusagen in die Deckung zu gehen und nicht davon zu laufen, sich selbst nicht zu dekouvrieren. Also man muss mit solchen Aussagen immer vorsichtig sein. Was sie sagen können ist, die Behörden warnen seit Jahren immer eindringlicher vor einem präzedenzlosen Umfang auch der Spionageaktivitäten. Denken Sie an das berühmte Haldenwang-Wort, mit Russland ist der Tsunami und China ist der Klimawandel. Ne? Das heißt, das ist ja nicht nur so leichtfertig dahergesagt, sondern dahinter stehen Einschätzungen von Qualität und Quantität. Und dann ist sachlogisch langfristig, aber auch ganz breit angelegt. Und damit ist auch naheliegend, dass viele Fälle, wenn Sie wollen, unter Beobachtung sind, von denen wir Außenstehende überhaupt nicht wissen, welche dann irgendwann mal zur Zugriffsreife sich entwickeln. Und da sollte man zwar grundsätzlich sensibilisieren, aber natürlich nicht zur Unzeit gegebenenfalls operativ misszuverstehende Hinweise geben. Das ist, glaube ich, das Petitum oder das ist der Kritikpunkt seitens der Sicherheitsdienste.
Ja, okay. Herr Schmidt, schauen wir nochmal auf die Desinformation. Wie können wir uns als Staat, wie kann sich der Staat wehren, wie kann sich Deutschland wehren gegen die Desinformationsmethoden? Und machen wir es konkret, schauen wir auf Russland, die ja nun auch bekannt sind.
Also sich gegen Desinformation zu wehren, ist ausgesprochen schwer, weil die Meinungsfreiheit ja ein ausgesprochen hohes, vom Grundgesetz garantiertes Gut ist. Das heißt, Sie können der russischen Propaganda nur Wahrheiten entgegenstellen, aber es gibt so viele hinreichend Verblendete, die russische Propaganda 1:1 übernehmen. Und damit sind wir beim zweiten Einfallstor für nachrichtendienstliche Operationen der Russen. Das ist die Community der Russlanddeutschen, nicht alle Russlanddeutschen, sondern deren militanter Teil. Wir haben schon 1992 von einem KGB-General gehört, dass die Gemeinschaft der Russlanddeutschen das größte nachrichtendienstliche Einfallstor im Kampf gegen die Bundesrepublik Deutschland sei. Wir haben das am Bayreuther-Fall gesehen. Die beiden waren militante Russlanddeutschen. Und da gibt es durchaus auch eine Schnittmenge zur AfD, weil mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt haben wir eine einzige Partei, die einen Bundesbeauftragten für die Russlanddeutschen haben. Das heißt, wir haben hier eine Schnittmenge zwischen der AfD-Propaganda und der Community der Russlanddeutschen, soweit sie militant ist.
Also da sehen Sie ein Problem drin. Ich würde gerne mal weiterschauen in der Frage, wie sehr Einfluss auf Wahlen genommen werden kann. Und machen wir es auch mal konkret beim Europawahlkampf. Frau Müller, was erwarten Sie da jetzt noch? Oder wie muss man da, können andere Parteien darauf reagieren?
Also ich habe schon den Eindruck, dass diesmal die anderen Parteien relativ klar kommunizieren, wie dramatisch sie das finden. Ich habe auch den Eindruck, dass es tatsächlich in der AfD auch für Wirkung zeugt. Also das merkt man nicht so ganz an den öffentlichen Äußerungen, aber man merkt es schon an der Nervosität in der Partei. Man merkt es daran auch, dass es Planspiele gibt, dass Herr Krah und Herr Bistron nach der Wahl nicht ganz so viel zu sagen haben sollen. Allerdings dreht sich das Blatt gerade tatsächlich durch diese, soweit ich weiß, noch unbestätigte Frage, wie eng eingebunden jetzt Herr G. beim Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen war. Und dass man jetzt eben sagt, ja Moment mal, wenn der jetzt ja irgendwie ein V-Mann quasi war, dann ist das ja alles fingiert, um uns jetzt zur Wahl zu schaden. Und damit schafft sie es natürlich, die Reihen zu schließen in der Form, dass die Stammwählerschaft, die tatsächlich, glaube ich, größer ist, als viele mal denken, jetzt wieder sagt, oh, das ist alles eine große Medienkampagne, Regierungskampagne und so weiter. Aber die AfD versucht ja momentan und hat es ja auch in den letzten Umfragen geschafft, zumindest ein paar mehr Leute auch für sich zu interessieren und als zumindest wahlwillig sich zu äußern. Und da gibt es tatsächlich jetzt Absetzbewegungen und da wird jetzt, glaube ich, gerade auch schon wieder überlegt, was kann man denn noch für Gründe finden, wenn dann die Wahl nicht so gut ausgegangen ist? Wer ist denn dann da schuld daran? Und das will man natürlich nicht selber sein und das will auch Herr Krah nicht sein. Und das wird, glaube ich, noch ganz interessant.
Wenn wir an dieser Stelle noch mal einen Moment bei dem bleiben, was aus meiner Sicht jedenfalls die wesentliche Bedrohung ist. Wir können jetzt darüber reden, ob es eigentlich eine klassische russische Strategie gibt und wie weit die ausgefeilt und erfolgreich sein wird, um rechte und rechtsextremistische Parteien wie beispielsweise die AfD im Wahlkampf zu befördern. Ich glaube, dafür gibt es Anhaltspunkte. Ich glaube aber, dass wir es mit einem viel schwierigeren Phänomen zu tun haben, um das wir uns tatsächlich kümmern müssen. Als wir über das Internet, Cyberkrieg, all diese Fähigkeiten zu Beginn geredet haben, haben wir immer gedacht, das größte Risiko würde darin bestehen, dass sie ein Wasserwerk, ein Atomkraftwerk, ein Elektrizitätswerk vom Netz nehmen. Und jetzt merken wir, dass das wahre Angriffsziel für diese Möglichkeiten, technologischen Möglichkeiten, die kritischste Infrastruktur ist, die es überhaupt gibt. Und das ist unsere Demokratie selbst. Und dass das russische Prinzip inzwischen darauf zielt, anders als frühere Desinformation, dass es gar nicht mehr darum geht, dass sie irgendwas Bestimmtes glauben sollen, sondern sie sollen eigentlich gar nichts mehr glauben. Sie sollen insgesamt das Fundament, auf dem Menschen stehen und ihre demokratischen und Wahlentscheidungen treffen. Nämlich die Frage, glaube ich an Fakten, eine Nachvollziehbarkeit, kann ich Positionen nachvollziehen, teile ich die. Das soll insgesamt so sehr in Verunsicherung gezogen werden, weil man darauf setzt, dass wenn man sagt, ich kann sowieso nichts mehr glauben, Menschen auch bereit sein könnten, alles zu glauben. Und ich glaube, diese fundamentale Erschütterung ist auch eine Veränderung dessen im Vorgehen Russlands im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben.
Aber glauben Sie, dass unser Fundament so auf so schlechten Füßen steht? Dass es dadurch wirklich so angreifbar ist?
Ich will nicht behaupten, dass es so ist. Nee. Ich will nur sagen, was das Ziel ist.
Ja, okay.
Also aber ich würde schon sagen, dass wir viele Jahre gehofft haben, dass alles gut wird. Also das Ende des Kalten Krieges war, haben wir vorhin schon besprochen, dann hat man alles irgendwie abgebaut. Man hat gesagt, es gibt jetzt so eine sowjetisch-deutsche oder russisch-deutsche Freundschaft. Man hat irgendwie gehofft, dass man hier so die goldenen Zeiten, dann kam nochmal der Golfkrieg. Aber ansonsten war so irgendwie, ging es lange Zeit relativ gut. Und man hat irgendwie wirklich so auf internationale Verständigung gesetzt und hat sich dessen nicht so richtig angenommen. Das sieht man ja auch dran. Ich meine, auch die SPD hatte ja wahnsinnig enge Verbindungen nach Russland, mal abgesehen von Herrn Schröder auch. Und da hat man immer geglaubt, am Ende wollen alle Frieden und so weiter. Und dann kamen aber bestimmte Dinge, Georgien, jetzt Ukraine und andere. Man eben sieht, ja gut, geht halt allen nicht nur um Frieden, sondern geht manchen dann doch schon auch irgendwie um mehr Herrschaft im globalen Kontext. Und ich glaube, da merkt man schon, dass wir da ziemlich naiv waren eine Zeit lang.
Ja, aber wie kann man dagegen angehen? Weil auf der anderen Seite wir ja unser hohes Gut der Meinungsfreiheit, genau das wollen wir ja nicht aufgeben. Also wir wollen ja nicht als Demokratie das aufgeben oder autokratisch reagieren. Was
ist das? Im Grunde genommen, wenn es um den Kampf um Meinung geht, nicht? Das muss ein offener, ein öffentlicher Kampf sein. Da können Sie mit auch zum Beispiel Nachrichtendienste mitteln. Sie können allenfalls einmal mit Nachrichtendienste mitteln, klandestine Strukturen aufklären und die dann auch mehr präsentieren und sagen, schaut hier, die Flutung des Internets oder bestimmter Bubbles sind durch bestimmte russische Bots, die man dann auch identifizieren kann, vorgenommen worden. Also das kann man, das muss man dann entsprechend deutlich auch darstellen. Nicht? Das haben wir zum Beispiel in Europa, haben wir das seit Jahren versucht, gar nicht schlecht. Das INZEN hat mehr oder weniger das Debunking-System des Europäischen Auswärtigen Dienstes, das ein öffentliches war, mit Hintergrundinformationen zu den Strukturen versorgt, solange sich die Geheimhaltung zuließ, und hat sozusagen die Gegenargumente, die öffentliche Gegenargumentation der Europäischen Union gegen russische und auch andere Desinformationen damit unterstützt. Also da gibt es eine gewisse Möglichkeit, einfach Handlungssicherheit beim Debunking of Nonsense oder bei Debunking of Subversion zu betreiben. Das wäre möglich, aber wichtig hier ist, das Wichtige ist, Informationspolitik aus den Parteien, aus dem demokratischen Spektrum, aus der Bundesregierung. Dafür hält sich die Bundesregierung auch für teures Geld ein Bundespresseamt unter anderem.
Nein? Und auch ein Werben für die Demokratie nochmal. Ja. Also wir haben auch jetzt über Jahrzehnte irgendwie gedacht, dass die Deutschen sich in der großen Mehrheit einig sind, dass das die beste Staatsform ist und dass da niemand auch irgendwie dran rütteln will. Wenn wir aber jetzt merken, dass es da eben sehr viel Misstrauen gesät wurde und es eben richtig Akteure gibt, die versuchen, daran zu sägen, dann muss man eben auch das Werben dafür, das Erklären, welche Freiheiten bekommt man denn durch die Demokratie, was ist das Tolle daran, warum ist das besser als ein System in Russland, in China oder sonst wo, das muss man dann wieder anfangen als Politik.
Kann das funktionieren, Herr Schmidt-Ehenbohm, oder ist das dann fast naiv, wenn wir versuchen, mit einer Kampagne zu sagen, Demokratie ist prima und auf der anderen Seite ganz klare, ja, Desinformationskampagnen von russischer Seite gefahren werden?
Also da haben natürlich alle Bildungseinrichtungen, beginnend bei der Grundschule, einen Bildungsauftrag, um die Wertigkeit, die hohe Wertigkeit von Demokratie zu vermitteln. Aber ich höre auch von befreundeten Lehrerinnen und Lehrern, dass insbesondere Schüler mit Migrationshintergrund, Schüler, die russischsprachige Eltern haben, solchen Argumenten in keiner Weise zugänglich sind, weil ihre hauptsächliche Informationsquelle russische Medien sind. Das gilt im Übrigen auch für die türkische Gemeinde, wo sehr, sehr viele Jugendliche allein den türkischen Staatsmedien und ihrer teilweisen Desinformation vertrauen und nicht dem, was ihnen an Gymnasien oder anderen Orts gelehrt wird.
Also eher eine Aufgabe für die Medien als für die Nachrichtendienste, Herr Mascolo, uns wehrhaft zu machen?
Naja, für wen ist es keine Aufgabe? Und um vielleicht einmal daran zu erinnern, ist dieses Jahr keine Gesellschaft, die das erste Mal vor einer solchen Herausforderung stehen würde. Man kann sehr wohl sagen, dass Deutschland das Land gewesen ist, das mit Versuchen, Westdeutschland zu destabilisieren und mit Fake News zu fluten, lange bevor man das Fake News nannte, eine sehr lange Geschichte gehabt hat. Die DDR-Staatssicherheit hat dafür eine eigene Abteilung gehabt und es war keine ihrer kleinsten. Und wie die Geschichte ausgegangen ist, erinnern wir alle, den letzten diesen Konflikt hat jedenfalls nicht die andere Seite gewonnen. Ich glaube jedenfalls, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass in diesen unruhigen Zeiten die Frage, wie verteidigen wir demokratisches Fundament und nicht zuerst zu schauen, für wen das jetzt eine Aufgabe sei, weil ich nur wiederholen kann, für wen ist es eigentlich keine.
Wir erinnern uns, weil Sie gerade die DDR ansprachen, natürlich alle an den Fall Günter Guillaume als Spion in der DDR 74. Das hat zum Rücktritt von Willy Brandt geführt damals, Herr Konrad. Ist sowas denkbar, dass wirklich in die höchsten Ämter Spione ihre Arbeit tun und dass man sowas noch mal hat, wie damals den Fall Guillaume?
Ja, spaßeshalber kann man sagen, the sky is the limit, nicht wahr? Also je nachdem, welche Ziele sie sich als Nachrichtendienst dieser Provenienz, russischer oder chinesischer Provenienz, sind, dann wird sich das raus. Wir wissen, bei Guillaume war es auch nur ein Glücksfall. Ja, für das MFS, nicht? Der Gute war in der SPD-Baracke, nicht? Und ist dann mehr oder minder rübergereicht worden auf Parteiwegen und ist dann bei Brandt gelandet, nicht? Und dann war das MFS geschickt genug, ihn also dort halten zu können über einige Jahre. Solche Dinge sind häufig nicht sozusagen mit einem teuflischen Plan, nicht wahr, von vornherein vorstellbar. Aber es gibt eben dann die Konvergenz glücklicher Umstände. Und das wäre jetzt bei den Ambitionen, die sowohl Russland als auch China haben, politisch, was Dominanzvorstellungen angeht, was Einflussnahme angeht, sind das natürlich Ambitionen, die man denen genauso unterstellen kann wie früher der lieben guten alten Sowjetunion. Natürlich.
Und sind die politischen Ziele da die wichtigeren und die militärischen als die wirtschaftlichen? Bei China, Frau Müller, hat man ja immer den Eindruck, dass es vor allen Dingen um die Wirtschaftsspionage geht.
Nee, da ist durchaus das Politische genauso relevant. Der kleine, aber feine Unterschied, den man zwischen den beiden Nationen meistens macht auf Nachrichtendienstseite, ist eben, dass China noch mal langfristiger denkt als Russland schon und deswegen auch klein anfängt, zum Teil schon Studenten auswählt, die man vielleicht durch Reisen oder anderes catchen kann sozusagen und die dann vielleicht auch erst in 20, 30 Jahren einen interessanten Job haben und vielleicht haben sie dann noch nicht die tolle Karriere und das war dann ein Schuss ins Blaue, aber man versucht es eben, man versucht das an sehr vielen Stellen und man versucht es eben auch beim Wissenschaftsaustausch und so. Also da gibt's, man nutzt eigentlich alle Instrumente, die man hat und am Ende guckt man, was davon eben Gold bringt.
Die Besonderheit darin besteht, dass wir es mit zwei Staaten zu tun haben, beide mit erheblichen Potenzialen. Und die werden jetzt alles gleichzeitig tun. Die brauchen wirtschaftliche Aufklärung, sie brauchen westliche Hochtechnologie, die sie nicht mehr bekommen. Sie wollen wissen, was die Opposition, russische und chinesische, hier im Moment eigentlich tut. Und die Liste lässt sich fortsetzen. Und ich glaube, dass das der Grund dafür sein wird, dass wir sehr viel mehr solche Spionagefälle in der Zukunft sehen werden.
Und teilweise auch bei den gleichen AfD-Politikern. Ne? Also wenn man sich anguckt, dass Herr Krah auch befragt wurde vom FBI zu Chats, die er mit einem putinahen Menschen ausgetauscht hat, dann da ging es um Technical Expenditures, also um mögliche Bezahlung. Dann hat man da jemanden, der offenbar für China und für Russland möglicherweise interessant war.
Herr Schmidt-Ehenbohm, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, dass China das Hauptziel Wirtschaftsspionage hat, das galt eigentlich nur bis zum Jahre 2017. Denn im Vorfeld der Olympischen Spiele von 2008 in Peking haben die Nachrichtendienste Chinas sehr viele Einflussoperationen in der gesamten Europäischen Union vorgenommen. Sie haben zum Beispiel Regierungen gewarnt, die Propaganda von Falun Gong oder Exiltibetern, was die Menschenrechtslage in China betrifft, zu übernehmen und haben selbst gedroht, dass es wirtschaftliche Nachteile für Paris oder Berlin gibt, wenn man sich auf die Argumentation dieser Exilgruppen einlässt. Das heißt, wir erleben auch eine Pression durch die Nachrichtendienste auf europäische Regierungen seit 2007.
Okay, also spannend. Wir reden am Donnerstag weiter über China, nicht weiter über dieses Thema. Aber das streifen wir natürlich dann mit, wenn es gerade um die Wirtschaftsbeziehungen geht. Ist das ja ein wichtiger Punkt. Ganz kurz noch, denken Sie, Herr Maximilian Krah wird weiter Spitzenkandidat bleiben?
Stand heute, ja.
Okay, vielen Dank, Frau Müller, Herr Konrad, Herr Maskolo. Vielen Dank, Herr Schmidt-Ehnbohm nach Bayern. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Wie gesagt, am Donnerstag gibt es erst eine Dokumentation bei uns über China und dann anschließend neue Weltmacht. Wie umgehen mit China, fragen wir dann. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Ihnen einen schönen 1. Mai. Und hier geht es weiter mit Phoenix der Tag und meiner Kollegin Anja Schalé. Bis dann. Tschüss.